Heute im New Lawyers Podcast Frank Bräutigam, Jurist und Leiter der ARD Rechtsredaktion.
Und dann hört man meinetwegen um 8 Uhr auch auf dem Knopf im Ohr dieses Gong. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau und da pocht das Herz schon sehr. Und ich glaube auch, dass das dazugehört, um dann konzentriert zu sein. Ich mache aber solche Live-Schalten auch so 100, 120 Mal im Jahr, 150 Mal und dann vielleicht so tagsüber bei der Tagesschau um 12, wo ich dann auch manchmal da stehe. Dann hat sich da doch so eine gewisse Routine eingespielt.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Frank Bräutigam ist Jurist, Journalist und vielen bekannt als ARD-Rechtsexperte. Er leitet die Rechtsredaktion des SWR in Karlsruhe und berichtet für Formate wie die Tagesschau, tagesschau.de oder die ARD-Mediathek. Unter anderem berichtet er dort über aktuelle Gerichtsverfahren und Grundsatzentscheidungen. Wie sein juristischer Weg ihn zum Fernsehen führte, was seine Arbeit heute ausmacht und wie sich Recht verständlich kommunizieren lässt. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Frank Bräutigam.
Hallo, Frau Andert.
Schön, dass wir es geschafft haben. Wir haben ja vielleicht gleich noch eine kleine Story, wie wir es schon mal davor nicht geschafft haben, zueinander zu finden.
Und dann kam eine Bundeskanzlerwahl dazwischen.
Ganz kleiner genau. Teaser. Kleiner Teaser, so war es. Darüber werden wir auf jeden Fall gleich auch noch mal kurz sprechen. Vorab aber eine kleine Icebreaker-Frage für Sie. Die gibt es nämlich für alle Gäste. Und von Ihnen möchte ich gerne wissen, wenn Sie für einen Tag in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen könnten, wofür würden Sie sich entscheiden und warum?
Ja, es wäre die Vergangenheit und ich würde gerne mal am 9. November 1989 an der Berliner Mauer stehen. Also an diesem Abend, als die Mauer dann fiel. Also die Bilder und die Dokumentation und Filme dazu, das hat mich einfach, packt mich bis heute, diese historische Situation, wie das da war, als die Mauer dann aufging und das, ja, der Beginn der Wiedervereinigung war. Also das habe ich, alles was da im Fernsehen, Archivbildern kommt, bleibe ich sofort dran und deswegen, das hat mich interessiert.
Das muss tatsächlich wahnsinnig spannend gewesen sein. Meine Mama war damals da von der Westberliner Seite aus quasi und ist zum Kudamm gegangen und war mit mir schwanger. Also ich war in gewisser Weise auch dabei.
Also Sie waren dabei und ich hätte gern
genau.
den Moment erlebt. So
richtig.
Wunderbar.
Aber sie erzählt davon, dass die Leute da ganz ruhig gewesen seien. Also häufig sieht man ja diese Bilder, die sind ja auch sehr emotional und aufregend, aber wenn die Leute erstmal rübergegangen sind quasi in dem Moment, dass so eher so ein Staunen herrschte auf der Straße. Also es muss eine wahnsinnige Atmosphäre gewesen sein. Es ist total spannend. Es ist eine gute Antwort gewesen.
Okay.
Gibt erstmal Lob. Jetzt können wir ja vielleicht nochmal kurz erzählen, was eigentlich passiert ist. Also wir hatten schon mal einen Aufnahmetermin und ja, sagen Sie doch mal, was kam dazwischen?
Ja,
warum hat es nicht geklappt?
Ja, wir hatten uns für den 6. Mai verabredet und zwar hatten Sie gesagt, Sie sind ohnehin in Karlsruhe und da wir hier Hörfunkstudios haben, haben wir gesagt, dann machen wir die Podcastaufnahme hier im SWR-Studio in Karlsruhe, wo ich arbeite. Und am Vormittag war die Bundeskanzlerwahl im Bundestag und wir alle wissen es und erinnern uns gut dran, das hat im ersten Wahlgang nicht geklappt um 10 Uhr, was dazu führte, dass ich sehr spontan in die Sondersendung im ersten Programm gehen musste, um zu erklären, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also Artikel 63 regelt ja zum Glück, es kann einen zweiten und auch dritten Wahlgang geben. Ich musste letztlich arbeiten und sehr spontan arbeiten und deswegen haben wir das Ganze verschoben, aber wir konnten Ihnen zumindest so ein bisschen unser kleines Studio hier zeigen und Ihnen einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben.
Das ist richtig und ich finde, diese Story zeigt auch schon sehr schön, wie dieser Job ausgestaltet sein kann.
Das stimmt, ja.
Auch wie spontan es dann doch sein kann und dass es auch ganz schön rechtlich werden kann in den Themen. Ich meine, das macht natürlich auch Sinn für die Rechtsredaktion, aber dass man sich da auch tatsächlich nochmal irgendwie einlesen muss und überlegen muss, oh Gott, wie ist es denn jetzt eigentlich? Das fand ich schon wahnsinnig, ja, passend auch für unseren Podcast. Aber wir fangen jetzt einfach mal vorne an, ein bisschen chronologischer. Sie sind ja Jurist, das habe ich gesagt. Das heißt, Sie haben Jura studiert, Sie haben auch promoviert und das auch das zweite Staatsexamen absolviert. Und irgendwie haben Sie sich aber dafür entschieden, in den Journalismus zu gehen. Wie kam es denn dazu?
Also dieser Wunsch, Journalist zu werden, der war schon früher da, nicht erst am Ende der juristischen Ausbildung. Also es gibt ja so die Situation, wenn man aufs Abi zugeht oder danach, was macht man dann eigentlich? Und damals musste man erst noch zum Bund oder ich habe Zivildienst gemacht, das war schon noch klar. Aber dann, wenn ich so gefragt wurde, was würdest du, wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du denn gerne werden? Da habe ich oft gedacht und auch gesagt, Journalist könnte ich mir gut vorstellen, ohne zu wissen, wie man das wird. Also ich habe Sportreporter bewundert, habe damals aber auch schon den Spiegel oder Zeitungen gelesen und so. Also das hat mich interessiert und wie macht man das eigentlich? Und schon da habe ich drüber nachgedacht, das vielleicht mal auch zu werden. Und dann habe ich Jura studiert und versucht nebenbei mir so eine gewisse praktische Erfahrung mal anzueignen, so erste Gehversuche zu machen. Und also die Kurzversion ist quasi, dass ich so neben dem Studium dann mal für eine Zeitung gearbeitet habe und so Schritt für Schritt mir die journalistische Praxis angeeignet habe. Und am Ende hat es dann auch geklappt, das als Beruf zu machen. Aber das war überhaupt nicht sicher und ein geradliniger Weg. Da gehört dann viel Glück, bisschen Engagement und viele andere Dinge noch dazu.
Also gab es gar nicht so einen Moment, wo Sie es gemerkt haben, sondern einfach, Sie fanden den Beruf generell sehr spannend und haben sich dann schon frühzeitig damit befasst.
Also nicht einen Moment, aber ich komme aus so einem Haushalt, wo früher so ganz klassisch immer so eine Tageszeitung morgens auf dem Frühstückstisch lag. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, dass ich den Sportteil kriege. Also das ging mir so ein bisschen ins Blut über und dann haben wir Sportschau geguckt und auch Tagesschau. Das spielte immer eine Rolle, so dass das irgendwie wichtig ist. Und irgendwann auch so im Deutschunterricht, als es darum ging, dann mal Texte oder eine Reportage zu schreiben, das war immer was. Viel mehr etwas für mich als die Physikarbeit oder der Chemietest. Und so habe ich es dann zumindest mal probiert und bin auch dran geblieben.
Wenn einem, ich sag mal, der Chemietest nicht so liegt, aber Sprache und Schreiben schon, dann ist man ja grundsätzlich bei Jura und bei Journalismus, bei beiden Professionen ganz gut aufgehoben. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die größten Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Professionen?
Also es gibt schon Gemeinsamkeiten. Juristen und Journalisten denken grundsätzlich sehr strukturiert, also müssen große Sachverhalte strukturieren und in eine gewisse Länge bringen und dann bewerten. Auch so diese Grundsatzfrage aus dem Jurastudium, wer will was von wem wo raus? Also wenn ich die so als Leitlinie für einen journalistischen Artikel nehme und alle Fragen beantworte, dann habe ich, glaube ich, eine ganz gute Grundlage. Also das so der Ansatzpunkt, da denke ich schon manchmal, dass das ganz gut zusammenpasst. Es gibt aber auch natürlich andere Situationen, wo das überhaupt nicht zusammenpasst, die auch meinen Arbeitsalltag oft prägen, ehrlich gesagt.
Ja, wo, genau, machen wir direkt da weiter. Wo sind die Unterschiede? Was sind so die größten Themen, wo Sie sagen, da muss man ganz anders vorgehen vielleicht?
Man muss im Journalismus vor allem anders formulieren. Und da haben Juristinnen und Juristen schon eine gewisse Tendenz, die man vielleicht im Studium sogar auch ein bisschen beigebracht kriegt. Also lange Sätze sind was Gutes, möglichst viele Nebensätze, Fremdworte, Substantive spielen eine große Rolle. Und im Journalismus ist es genau das Gegenteil. Also die Texte müssen kurz sein, es müssen auch kurze Sätze sein. Also ich sage meinem Team immer, einen Nebensatz und dann kommt der Punkt und dann beginnt der neue Hauptsatz. Mhm. Und das klingt viel besser. Auch wenn man Verben statt Substantive verwendet, das ist viel schöner. Ja. Fremdworte sowieso nicht in einem Radio- oder Fernsehbeitrag. Auch wenn ein Interviewpartner ein Fremdwort benutzt in einer Live-Situation, muss ich das sofort übersetzen. Also da gibt's wirklich dann so ein paar Unterschiede, die offensichtlich sind. Ich glaube aber, es würde auch der Jurawelt nicht schaden, ab und zu journalistische Grundsätze zu benutzen, denn auch ein juristischer Fachtext, da ärgert sich keiner, wenn der sich gut liest und kurze Sätze hat, glaube ich.
100%. Ich bin ja übrigens, vielleicht kleiner Funfact am Rande, der Grund, weshalb ich auch in Karlsruhe war, war für einen Kundenworkshop für This is Legal Design. Und da ging es um das Thema Legal Communication Design, also tatsächlich genau darum, wie man juristische Inhalte nutzerfreundlicher und verständlicher kommuniziert, sowohl eben inhaltlich als auch visuell. Und das war sehr, sehr passend, dann genau danach einmal in die Rechtsredaktion zu kommen, wo genau das eben auch jeden Tag gemacht wird und da zwar nicht Legal Communication Design heißt, aber doch im Journalismus sehr ähnliche Prinzipien auch gelten. Das heißt, da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich glaube auch, dass es der Jurawelt nicht schaden würde, hier und da mal etwas typisch journalistischer vorzugehen in den Formulierungen. Wenn wir uns jetzt mal Ihre Tätigkeit anschauen, ja, es ist natürlich in erster Linie eine journalistische Tätigkeit, aber dennoch sind Sie eben Teil der Rechtsredaktion und gerade haben wir schon aus dem Beispiel der Bundeskanzlerwahl gehört, da war ein Blick ins Grundgesetz unerlässlich und vielleicht auch in die Geschäftsordnung des Bundestags. Wie juristisch ist denn Ihre Tätigkeit?
Also die ist schon sehr juristisch, auch wenn man das vielleicht nicht denkt, weil der Kern des Ganzen ist ja, dass wir die juristischen Urteile oder Themen, die so hochploppen, durchdringen müssen, selber verstehen müssen und dann anderen erklären, sodass der Ausgangspunkt immer ist, sich mit juristischen Texten oder Regeln zu beschäftigen und sie zu durchdringen. Und das bestimmt auch unseren Arbeitsalltag hier. Es kommen dann eben noch andere Dinge hinzu, dass ich mir beim Fernsehen überlegen muss, wie bebildere ich etwas und beim Radio, welche O-Töne nehme ich und auf dem Instagram-Post vielleicht noch die Grafik. Aber der Ausgangspunkt, der ist immer juristisch, weil wir eben das Privileg hier haben, über ein bestimmtes Thema berichten zu können, im ganzen Team hier in meiner Redaktion, und das ist nun mal das Recht.
Haben Sie auch ein Beispiel dafür, wo Sie sagen mussten, okay, hier mussten wir mal ein sehr komplexes Urteil letztlich in wenigen Sekunden zusammenfassen?
Ja, das ist auch unser Arbeitsalltag. Also da ist die schwierigste Situation, wenn wir manchmal live auf Sendung sind, morgens um 10 Uhr. Manchmal übertragen wir Urteilsverkündungen des Verfassungsgerichts live auf Phoenix oder im Stream auf tagesschau.de. Und dann höre ich zu und muss es danach zusammenfassen und so eine erste Einschätzung abgeben. So. Und da gab es auch schon relevante, aber auch komplexe Dinge. Da ging es darum, darf ein Mörder, der schon mal freigesprochen wurde, oder ein Tatverdächtiger wegen Mordes, der schon mal freigesprochen wurde, darf der ein zweites Mal vor Gericht kommen? Oder steht da ein wichtiger Verfassungsgrundsatz entgegen? Also eine sehr rechtliche, aber auch eine sehr emotionale Frage, weil dahinter natürlich eine Tat steht. Und das Ergebnis war, nein, er kommt nicht ein zweites Mal vor Gericht. Der Staat hat nur eine Chance. Da ging es um den Fall Friederike Möhlmann, ein sehr emotionaler Mordfall, der dann wohl nicht mehr aufgeklärt wird. Und dann muss ich zuhören, was die Vorsitzende Richterin sagt, und es live zusammenfassen. Und das ist schon auch oft aufregend und herausfordernd. Und ich hoffe dann auch immer, dass der Ton nicht ausfällt auf meinem Ohr, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes alles hören kann. Aber das ist der Kern des Ganzen, komplizierte Dinge relativ schnell zu verstehen und umzusetzen. Und ob das immer klappt, das müssen dann die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden. Und wir sind auch dankbar für Kritik, wenn es mal nicht klappt.
Ich finde das wirklich wahnsinnig spannend, weil wir natürlich als Juristinnen und Juristen es total gewohnt sind, auf der anderen Seite auch Juristen zu haben und deswegen natürlich bei so einem Fall alles Nebis in idem schreit und wir natürlich wissen, was gemeint ist, und das sei ja eh alles völlig klar und vielleicht sogar manchmal diese emotionale Seite von Fällen gar nicht mehr so sehen oder empfinden, weil es uns ein Stück weit auch berechtigterweise antrainiert wird, eben die Fakten zu beurteilen und Sachverhalte nüchterner zu betrachten, damit wir eine rechtliche Bewertung vornehmen können. Und das wiederum, wenn man beim Fernsehen oder am Radio arbeitet und Geschichten für Menschen draußen erzählt und für die Leute, gerade auch die eben nicht Jura studiert haben, da muss man diese Seite ja wieder total reinholen in so einen Beitrag. Das finde ich total spannend. Also irgendwie eine interessante Aufgabe.
Das stimmt, weil wie erklären wir juristische Sachverhalte zum Beispiel in der Tagesschau? Es ist zwar kein besonders kreatives Konzept, aber immer, wie Sie sagen, anhand von Menschen. Also wir versuchen auch immer, den Originalfall zu bekommen. Wenn es um die Dieselklage am Bundesgerichtshof geht, dann versuchen wir, der Dieselkläger, der da nach Karlsruhe gegangen ist, macht der vielleicht mit und erzählt uns auch seine Geschichte vor der Kamera. Und da kann man vielleicht die Nase rümpfen, oh, ist das zu emotional oder zu personalisiert, aber wenn Recht so trocken und abstrakt, zumindest die in den Vorschriften, von den Vorschriften her ist, dann brauchen die Menschen auf dem Sofa, die das kurz gucken, ja irgendwas, um da reinzukommen. Entweder um zu sagen, ah, mir ging's genauso wie dem Dieselkläger, oder um sich abzugrenzen. Boah, warum regt der sich denn so auf? Und das ist dann quasi der Hebel, um reinzukommen in diese schwierigen Inhalte, die man erklärt. Und deswegen, also wir haben da keine Scheu vor menschlichen Geschichten, denn die Inhalte dahinter, die werden schon noch schwierig genug.
Ja, es ist also ein Stück weit durch die journalistische Tätigkeit auch Jura und das Recht in einer Weise zugänglich zu machen für andere. Wenn man das so betrachtet, würden Sie sagen, Sie fühlen sich heute eher als Jurist oder eher als Journalist?
Ich fühle mich als Journalist. Das ist meine Aufgabe. Ich berichte über ein bestimmtes Thema, aber das ist meine Aufgabe und danach muss ich mein Handeln ausrichten. Also ich gehöre nicht zur Justiz. Wir sind getrennt davon. Wir schauen auf Sachverhalte. Also ich fühle mich ganz klar als Journalist, der über juristische Themen berichtet.
Okay, eine ganz klare Antwort. Das finde ich gut. Dann ja, schauen wir uns doch mal an, genauer, was eigentlich die Rechtsredaktion macht. Die leiten Sie ja beim SWR in Karlsruhe. Ja, wie kann man sich das eigentlich konkret vorstellen? Also was sind da Ihre Aufgaben? Gibt es sowas wie einen typischen Arbeitsalltag?
Den gibt es, aber der wird da manchmal über den Haufen geworfen durch aktuelle
Dinge. Das habe ich gemerkt.
Ja, genau, genau. Aber um es etwas allgemeiner zu sagen, also wir sind ein Team aus insgesamt 10 Personen, die alle Jura studiert haben, auch alle Volljuristinnen und Volljuristen sind. Und jeder und jede hat so ihren oder seinen Weg in den Journalismus gefunden. So, und wir berichten fürs Fernsehen, fürs Radio und fürs Internet, also sind multimedial sozusagen aufgestellt. Und jeder von uns berichtet auch selbst. Also ist nicht so, dass irgendwie alle ein oder zwei Leuten zuarbeiten, sondern wir machen 700 Fernsehbeiträge, 700 Hörfunkbeiträge im Jahr. Also jeder steht selbst vorm Mikrofon und produziert auch selbst so. Und typische Arbeitstage, da gibt es Unterschiede, aber einer ist der typische Vorbereitungstag. Also ich weiß, übermorgen ist am Verfassungsgericht ein großes Urteil. Und dann muss ich mich inhaltlich vorbereiten. Ich muss gucken, welche Bilder suche ich raus, mit welchen O-Ton-Partnern kann ich sprechen und arbeite mich ein und bereite vor. Dann gibt es die typischen Tage eines großen Urteils. Dann sind wir vor Ort im Gerichtssaal, hören zu, holen Interviews, schalten live von vor Ort. Das sind so die Großkampftage. Die können auch mal von sehr früh bis sehr spät gehen. Mhm. Und dann gibt's noch die Tage, wo man morgens ins Büro geht und denkt, heute räume ich mal den Schreibtisch auf. Und dann passiert irgendetwas. Also neulich.
Dann wird Merz nicht gewählt.
Dann wird Merz oder in Karlsruhe ist eben auch die Bundesanwaltschaft, die für Ermittlungen in Sachen Terrorismus zuständig ist. Und dann wurde jetzt neulich eine Gruppe einer mutmaßlichen terroristischen Neonazi-Vereinigung festgenommen von sehr jungen Personen, die schlimme Anschläge geplant haben sollen. Und dann kommt morgens die Eilmeldung und wir müssen von 0 auf 100 alles stehen und liegen lassen und den ganzen Tag im Fernsehen, Hörfunk, Internet darüber berichten. Das heißt, ein typischer Tag kann auch sein, dass man spontan alles über den Haufen wirft und sehr schnell in die Berichterstattung für ein ganz neues Thema einsteigen muss.
Das wollen wir uns auf jeden Fall auch gleich nochmal anschauen, wie ganz konkret die Beiträge entstehen. Vorher würde ich gerne einmal wissen und verstehen, wie die Themen überhaupt in die Redaktion kommen. Also eins haben wir gerade schon gehört, morgens kam eine Eilmeldung. Das kann ja ein Weg sein, ein Kanal sein. Wie läuft das denn normalerweise oder welche weiteren Kanäle gibt es? Und nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob das ein Thema für die Tagesschau ist, ob das ins Internet geht oder ob das zum Beispiel auf Social Media veröffentlicht werden soll?
Also wir scannen ganz klassischerweise die Themenvorschauen der hohen Gerichte. Das gibt's ja am Bundesgerichtshof oder am Verfassungsgericht werden die großen Dinge angekündigt und das machen wir bei vielen Gerichten. Und bei den planbaren Dingen, da schreiben wir eine Art Wochenvorschau, die wir donnerstags nach Hamburg schicken. Dort sitzt die Tagesschau, auch die große Redaktion. Und da machen wir so eine Wochenplanung. Kommende Woche steht in Karlsruhe an, dienstags das, mittwochs das, donnerstags das. So. Und aber so eine Wochenvorschau kriegt die Tagesschau von allen Korrespondentenstudios aus dem In- und Ausland, aus Paris und Moskau. und aus Berlin. So. Und dann machen die donnerstags abends in Hamburg schon mal auch so eine Wochenplanung, wo die aus ihrer Sicht sagen, wahrscheinlich sind die wichtigsten Themen am Dienstag das, am Mittwoch das, Donnerstag das. Und so rüttelt sich das, dass man freitags morgens schon so grob weiß, was sind zumindest die planbaren Dinge. Und dann reden wir aber auch nochmal mit denen konkreter. Vielleicht haben die eins unserer Themen nicht draufgenommen, das wir aber total wichtig finden. Und also dann rüttelt sich das so ein bisschen. Mhm. Es kann aber am Tag selbst, wenn dann der Dienstag gekommen ist, kann es sein, dass entweder das geplante Urteil gar nicht kommt oder doch nicht so wichtig ist, wie man dachte, aber etwas ganz anderes passiert, entweder in unserem Bereich oder auch in der Welt etwas passiert, dass die eigenen Themen dann wieder vom Plan runterfallen. Also wir planen mit den planbaren Dingen und haben dann so ein grobes Raster, aber am Tag selbst kann immer noch ganz viel passieren. Das Schöne ist, früher, als es nur das Fernsehen oder nur Hörfunk gab, da war es schon mal schnell so, wenn dann irgendwo in der Welt was passiert ist, ist das eigene Thema so komplett rausgefallen und man hat quasi für die Tonne produziert. Heute ist es immer möglich, auf tagesschau.de einen ausgeruhten Artikel dazu zu schreiben und den kurzen Hörfunkbeitrag dazu. Das kriegt man immer unter. Also es fällt nicht mehr so viel unter den Tisch, wie es mal früher war, als es das Netz noch nicht gab.
Sehr schön. Der Content kann also mehrfach wenigstens verarbeitet
ganz
werden.
Genau.
Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie das konkret aussieht. Also wie entsteht ein Beitrag und wie unterscheiden sich da vielleicht auch die unterschiedlichen Ausspielkanäle voneinander?
Also der meiste Aufwand, das ist der Fernsehbeitrag. Denn dieser Satz, Fernsehen braucht Bilder, der klingt total banal, aber der ist nicht banal. Ein typischer Tagesschau-Beitrag ist 1:30 lang. Das ist ja nicht viel, aber trotzdem will ich ja nicht 1:30 zeigen, wie die Richterinnen und Richter reinkommen und sich setzen. Das wäre, bei allem Respekt vor den handelnden Personen, das wäre langweilig.
Mhm.
Deswegen, ich muss als ersten Schritt, wenn ich mich juristisch eingearbeitet habe, sehr früh, schon Tage, manchmal Wochen vorher fragen, wie bebildere ich denn dieses Thema? Und dann fange ich zum Beispiel an, den konkreten Fall zu suchen. Mhm. Muss dann die Anwälte anrufen, die sprechen mit ihren Mandanten. Würden Sie mit der Tagesschau sprechen? Ja, nein, vielleicht. Das ist ja eine sensible Sache, dafür brauche ich schon mal Zeit. Ein anderer Kollege geht vielleicht ins Archiv, in unser Online-Archiv und hört, ich bleibe mal beim VW-Beispiel, schaut sich an, welche typischen VW-Bilder aus dem Archiv gibt's denn schon, die wir an dem Tag auch brauchen. So, dann kläre ich, wer wird denn, wenn ich den Kläger habe, von der Gegenseite sprechen. Die Konzernsprecherin in Wolfsburg oder ist jemand vor Ort? Ich will damit sagen, es wird lange vorbereitet, was dann am Tag selber in 90 Sekunden gepackt wird. So. Und wenn das Urteil dann gesprochen ist, dann haben wir alle Bilder zusammen. Aber ich habe ja dann vielleicht 30 Minuten Bildmaterial und muss das reduzieren auf meine 1:30. Und dann gehe ich hier im Studio an unseren Schnittplatz. Wir haben Unterstützung von einem Cutter, einer Cutterin. Und dann entsteht der Beitrag hier im Schnittplatz. Ich überlege mir, in welcher Reihenfolge setzen wir die Bilder aneinander? Was ist da sinnvoll? Ich texte, was ich dann auf die Bilder spreche. Und dann ist das wie so ein Puzzlespiel und die Uhr tickt. Also ich muss dann meinetwegen für die 17 Uhr Tagesschau diese 1:30 auch fertig haben und unter Druck diesen Fernsehbeitrag produziert haben. Ich will damit auch sagen, dieser Fernsehbeitrag, den man abends oder im Netz vielleicht sieht, der so auch an einem vorbeirauscht womöglich, das ist unser eigenes journalistisches Produkt. Also da hat nicht irgendjemand ein paar Bilder rausgesucht und hat irgendjemand anders für mich den Text geschrieben, sondern ich habe den Text selber geschrieben und auch die Bilder produziert und aneinander gesetzt. Und es ist mein Produkt und muss mich natürlich auch der Kritik stellen, wenn man dann sagt, habe ich nicht kapiert, dann gehört das auch dazu. Aber also Fernsehen, und dabei war ich jetzt ja im Kern, ist sehr aufwendig und beim Radio fällt dann das Medium Bild weg. Da geht es dann mehr um Töne, um Kino im Kopf, um Sprache, diese typische Radiosituation im Auto oder wo auch immer man es mit Kopfhörern hört. Und online ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da gelten nochmal andere Gesetze, erst recht, wenn man so auf Instagram und Richtung TikTok denkt. Mhm. Da ist natürlich auch, da ist Kürze King sozusagen.
Ja.
Und da muss man gerade bei juristischen Themen gucken, wie man es da umsetzt. Aber die gehören auch auf Instagram. Also da gibt es auch keine Scheu bei uns zu sagen, nein, wir machen nur abends um 8 die Tagesschau. Der Tagesschau folgen da 6 Millionen Leute auf Instagram und dann versuchen wir das auch verstärkt dort abzubilden.
Ja, zumal ja auch ganz unterschiedliches Publikum auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs ist. Also
genau.
Ich glaube, da würde man sich sehr viel abschneiden, wenn man sozusagen nur auf das lineare Fernsehpublikum abzielen würde. Und ja, man macht sich das natürlich nicht klar, wenn man vor der Glotze hängt oder auf seinem Handy scrollt, wie viel Arbeit letztlich in diesen einzelnen Beiträgen drinsteckt. Aber deswegen ist es auch immer mal wieder ganz nett, das zu hören, wie das dann tatsächlich abläuft. Sie sitzen ja mit der Redaktion in Karlsruhe, haben wir jetzt auch schon mehrfach besprochen. Da sitzen außerdem, und deswegen ist das ja auch nicht ganz zufällig, das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof. Inwiefern spielt diese Nähe eine Rolle? Also was macht das journalistisch wertvoll? Oder könnte man auch sagen, ach, wir könnten das jetzt auch aus Stuttgart oder sogar noch weiter weg führen?
Das ist eine spannende Frage. Also erstmal ist die rein örtliche Nähe aus meiner Sicht ein Vorteil, weil wir, auch wenn mal spontan was passiert hier, die Terrorismusverdächtigen werden nach Karlsruhe zum Ermittlungsrichter gebracht und der Hubschrauber landet, dann sind wir 2 Kilometer weg von dem Hubschrauberlandeplatz und können das im wahrsten Sinne des Wortes mitbekommen. Und auch zu den Gerichten. Wir sind schnell vor Ort. Am Bundesverfassungsgericht bin ich mit dem Fahrrad in 5 Minuten, am BGH in 2 Minuten. Also ich finde, für Journalismus ist ein Vorortsein insgesamt eine wichtige Sache. So Nähe kann aber natürlich ja auch bedeuten, man ist zu nah dran an handelnden Personen. Und da ist uns besonders wichtig, dass das eben 2 Paar Schuhe sind. Wir berichten über diese Institutionen, aber wir gehören überhaupt kein bisschen dazu. Und es ist auch bei Richterinnen und Richtern nach meiner Erfahrung so, die suchen auch nicht so das Licht der Öffentlichkeit wie vielleicht Politikerinnen und Politiker, die das so ein bisschen mehr im Blut haben, dass Medienarbeit auch proaktiv dazugehört. Also insofern Nähe im Sinne von vor Ort sein ist mir total wichtig. Nähe im Sinne, wir gehören da alle zusammen, da achte ich sehr auf Distanz auch. Das gehört zum Journalismus ganz doll dazu, finde ich.
Ja, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Da habe ich auch einmal eine Folge ja schon mal mit der Helene Bobrowski aufgenommen und die hat das auch ähnlich ausgedrückt und sagte, dass für sie zum Beispiel dazu gehört, dass man mit gerade der Politik oder dann eben auch den Stakeholdern, in dem Fall wäre das jetzt eben auch Justiz, mit dem man zu tun hat, dass man beim Sie bleibt. Das war für sie zum Beispiel eine ganz wichtige Regel, dass man eben Abgeordnete nicht duzt in einem bestimmten Kontext oder bei einer Pressekonferenz nicht anfängt zu klatschen. Und damit sozusagen zum Ausdruck bringt, dass man dem zustimmt. Fand ich auch ganz interessant, so diese Definition oder die Grenzen, was ist Nähe und wo muss man eben als Journalist, Journalistin auch ganz klar zeigen, dass man nicht dazu gehört. Und das haben Sie jetzt auch nochmal ein bisschen in den Fokus genommen, dass das sehr wichtig ist.
Genau.
Jetzt hatten wir ja ein Vorgespräch und da habe ich nämlich damals schon gefragt, gibt es denn irgendwas, worüber wir sprechen könnten, was ein besonders spannendes politisches Thema war? Und da haben wir uns markiert, es gab ja damals kürzlich eine intensive Woche rund um das Sondervermögen und da wurden eben Entscheidungen aus Karlsruhe erwartet. Mittlerweile muss man sagen, ist das natürlich mit der Märzwahl, die uns auch noch dazwischen kam, schon wieder total überholt. Aber die Frage bleibt trotzdem bestehen. Vielleicht können Sie das an dem einen oder an dem anderen Beispiel ja mal etwas festmachen, weil ich es ganz spannend finde, mal zu hören, wie Sie sich auf solche sehr, sehr politischen Verfahren journalistisch vorbereiten, wie man sich das eigentlich vorstellen kann.
Ja, also es gab diese Situation im Monat März, das war ja so ein bisschen so die Zwischenzeit nach der Wahl, aber die neue Regierung gab es eben noch nicht. Und auf einmal kam die völlig neue Frage auf, was darf denn eigentlich der weiterhin existierende alte Bundestag noch? Und das wissen Sie alle, es ging dann darum, darf der Bundestag beschließen, große Sondervermögen aufzunehmen fürs Militär und für Infrastruktur und so weiter? Oder ist er da irgendwie begrenzt? Und so wie alle großen politischen Themen früher oder später nach Karlsruhe kommen, das ist so meine Erfahrung, kam auch diese Frage, also eher früher nach Karlsruhe, denn sehr schnell. Es ging dann darum, mit Eilanträgen zu verhindern, dass der Bundestag diese sehr finanzstarken Entscheidungen trifft. So. Und deswegen war es diese Woche eine besondere Woche, weil es dann darum ging, bei Eilentscheidungen ist es eben nicht so, dass das Verfassungsgericht sagt, am 3. März um 10 Uhr morgens ist die Urteilsverkündung, sondern dann weiß man einfach nicht, wann diese Entscheidung kommt. Und das kann ganz spontan sein und es kann eben auch abends um 8 oder um 10 sein. Das habe ich schon alles erlebt. Und in dieser Woche kamen sehr viele Entscheidungen über Eilanträge und sie kamen auch zu jeder Tages- oder Abendszeit, sodass ich dann in dieser Woche 3 oder 4 Mal abends hier in dem Studio, das Sie kennen, da live saß und in der Tagesschau um 20 Uhr erklärt habe, was wurde denn da jetzt vor kurzem entschieden. Und das war eine große Drucksituation, weil es um sehr komplizierte inhaltliche Fragen ging und weil wir in sehr kurzer Zeit diese Sachen dann auch erklären mussten. Ich war dann inhaltlich einigermaßen gut drin, aber dieser Faktor, ja, wann kommt das denn jetzt endlich? Und ist das noch vor 8 Uhr oder danach? Das treibt den Puls dann durchaus nach oben und ist aber auch eine typische Situation. Also man muss unter Zeitdruck und mit Unsicherheit als Journalist auch arbeiten können. Und man hat eine gewisse Erfahrung damit. Es führt aber nicht dazu, dass man es komplett entspannt entgegennimmt dann.
Ja, verstehe ich. Und noch stressiger wurde es dann eben an dem Tag am 6. Mai. Hat sich das irgendwie unterschieden oder was war da Ihr Umgang mit dieser sehr spontanen Situation? Oder sagen Sie, das habe ich natürlich vorab schon als Szenario für mich ausgemacht und hatte das eh schon vorbereitet, Klammer auf, anders als alle anderen anscheinend, Klammer zu. Wie war das?
Also eine Mischung aus beiden. In der Situation, als ich da auch um 10 Uhr ungefähr war, die Live-Übertragung geguckt habe und dann sah ich auf einmal, merkte ich, wie Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin, sich mit ihrem Team so beriet und die hatten alle versteinerte Mienen und dachte ich, oh, da ist irgendwas passiert gerade. Und als sie das dann verkündet hat, war ich sehr überrascht, da hatte ich nicht mit gerechnet. So. Ich hatte aber Wochen vorher schon mal einen Text für tagesschau.de, so ein FAQ geschrieben, zu den Koalitionsverhandlungen und was wäre denn, wenn das alles nicht klappt, wenn also Schwarz-Rot nicht zusammenfindet. Und bei der Gelegenheit hatte ich auch mal den Artikel 63 Grundgesetz bis zu Ende gelesen und auch aufgeschrieben.
Seit dem Studium einmal bis zu Ende
wie
gelesen.
Wie läuft das denn ab, falls, was noch nie passiert war in der Geschichte der Bundesrepublik, das im ersten Anlauf nicht klappt so. Und ich konnte dann um kurz nach 10 diesen Artikel anklicken in meinen Ordnern und hatte dann relativ schnell eine Basis, um das zu erklären. So. Und das ist dann so eine Mischung aus Glück und ein bisschen Vorbereitung, sodass ich dann 20 Minuten später mir relativ sicher war, ich kann jetzt auf den Schirm gehen, weil das ist noch eine wichtige Prüfung vorher. Man muss wirklich wissen, dass man was zu sagen hat und nicht nur vor die Kamera gehen und denken, na, ich probiere jetzt mal ein bisschen was ins Blaue rein zu reden. Das kann nur schiefgehen im Zweifel, auch gerade bei solchen Dingen, aber auch manchmal in so Terrorlagen, wer steckt denn dahinter, hinter dem Anschlag jetzt? Wenn man das noch nicht weiß, dann muss man auch den Mut haben, das vor der Kamera zuzugeben. Und in dem Punkt, Bundestagswahl, Artikel 63, war ich mir dann aber sicher, wie es weitergeht.
Ja, ich habe auch gesehen, wir waren ja vor Ort am 6. Mai und haben dann trotzdem einmal kurz Hallo gesagt, auch wenn wir es nicht geschafft haben, die Podcast-Aufnahme zu machen. Und da haben Sie mir ja einmal gezeigt, von wo aus Sie dann schalten, also wo Sie da stehen vor der Kamera und was das für ein Raum ist. Und ich muss sagen, ich habe jetzt normalerweise auch nicht so große Angst zu sprechen. Wäre schlecht, wenn man irgendwie einen Podcast macht. Aber in dieser Situation, und das war ja nicht mal irgendeine Situation, sondern ich habe mich ja nur einmal dahingestellt, wo Sie normalerweise stehen. Und man steht im Scheinwerferlicht und man sieht eigentlich nur eine Kamera vor sich. Das ist schon ein bisschen ungemütlicher. Also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man da nicht sich absolut sicher ist, was man sagt, dass einen das schon etwas nervös machen kann. Wird das mit der Zeit weniger oder haben Sie auch immer noch so einen Anspannungsmoment?
Also die Anspannung ist weiterhin da, vor allem wenn es um so die Hauptsendungen am Abend geht, Tagesschau um 8 oder auch Tagesthemen, wenn man da live auch 21:45 zum Beispiel Tagesthemen noch steht. Ich bin ja dann auch mit dem Kameramann alleine hier, also man ist dann den Abend noch im Büro und so weiter und es ist spät. Also da und dann hört man meinetwegen um 8 Uhr auch auf dem Knopf im Ohr dieses Gong, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau und da pocht das Herz schon sehr und ich glaube auch, dass das dazugehört, um dann konzentriert zu sein. Ich mache aber solche Live-Schalten auch so 100, 120 Mal im Jahr, 150 Mal und dann vielleicht so tagsüber bei der Tagesschau um 12, wo ich dann auch manchmal da stehe. Dann hat sich da doch so eine gewisse Routine eingespielt und es ist nicht so, dass ich dann jedes Mal vor Nervosität zerfließe, sondern da ist es dann nicht so aufregend. Trotzdem muss man immer gucken. Die Zeit ist kurz, dass man auch nicht ins Labern kommt. Aber wie gesagt, Aufregung gehört dazu und die ist weiterhin da, ja.
Es beruhigt mich ein bisschen, dass sie das jetzt auch nicht total komplett cool hinnehmen können. Aber ich glaube, mit der Zeit wird es definitiv besser. Was reizt sie denn jetzt nach den Jahren im Journalismus immer noch an ihrer Arbeit?
Also die Themen sind halt immer neu. Es gibt zwar so eine gewisse Basis bei der Art der Arbeit. Also die Tagesschau ist weiterhin so eine klassische Sendung. Aber es kommen halt alle politischen Themen, national wie international, früher oder später zu uns. Also das sind einmal die sehr alltagsnahen Themen, das war in der Corona-Zeit so, aber auch die Verbraucherthemen, aber auch die großen politischen Fragen. Also seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine steht auf einmal sehr das Völkerrecht und das Völkerstrafrecht im Mittelpunkt so. Und das sind ja auch Rechtsgebiete, in denen man nicht sofort drin ist. Also da müssen wir uns auch, eine typische Situation, relativ häufig schnell in ganz neue und große Rechtsgebiete einarbeiten hier und rufen dann auch Expertinnen und Experten, die sich nur in diesem Thema auskennen, an und diskutieren mit denen und holen O-Töne von denen ein. Also diese Vielfalt an Themen, die macht es sehr reizvoll und jetzt immer mehr auch die Vielfalt der Ausspielwege. Also zu gucken, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wie macht man dieses Thema, warum steht ein 99-jähriger ehemaliger KZ-Wärter heute noch vor Gericht? Ist das nicht ein bisschen spät, die jetzt noch anzuklagen? Warum hat man das nicht nach dem Krieg direkt gemacht? Finde ich, gehört für eine junge und eine ältere Generation dazu, aber eben auch für die Junge auf Instagram. Und das sind eben auch neue Herausforderungen, die die Arbeit hier nie langweilig machen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige das hören und denken, boah, ich habe eigentlich auch richtig Lust auf Journalismus, gerade als Juristin oder Jurist. Was würden Sie denn dieser Gruppe empfehlen, wenn man jetzt gerne einsteigen möchte? Wie könnte dieser Einstieg gelingen?
Ja, ich erlebe häufig, dass Juristinnen und Juristen sich sehr für Medien interessieren und viel hören und gucken und lesen. Und das ist auch toll, ehrlich gesagt. Der Rat ist frühzeitig, erste praktische Erfahrungen sammeln. Also ich habe zum Beispiel in den ersten Semesterferien ein Praktikum bei der Lokalzeitung bei mir zu Hause in Aachen gemacht. 4 Wochen, so ganz klassisch zur Versammlung des örtlichen Vereins gegangen und was drüber geschrieben. Oder ich habe dann in Freiburg, wo ich Jura studiert habe, nebenher bei der Badischen Zeitung als freier Mitarbeiter gearbeitet und so erste kleine Artikel geschrieben. Aber man lernt da sehr schnell, wie Journalismus grob funktioniert. Man hat einen Abgabetermin, man hat einen begrenzten Raum, man muss einen guten Einstieg formulieren, eine gute Struktur haben. Also wenn man das mal schnell testet, ob einem das liegt, das hilft sehr. Und wenn man dann auch Rundfunk und Fernsehen und so weiter testen will, bei uns kann man zum Beispiel die Wahlstation machen in unserer Redaktion. Also wir sind auch Ausbilder, haben immer 2 Plätze frei, entweder für Studierende mit ihrem Praktikum im Studium oder eben auch Referendarinnen und Referendare, die hier dann 3 oder 4 Monate bei uns sind, die vielleicht schon auch mal einen Artikel geschrieben haben, so ganz wenig journalistische Vorerfahrung haben. Und das sind für uns sehr schöne Erfahrungen, weil wir versuchen, denen viel mitzugeben und die geben uns auch sehr viel mit. Es ist auch eine andere Generation und das macht immer sehr viel Spaß. Also wer das wirklich ernst meint und schon ein bisschen Erfahrung auch hat, die Wahlstation bei uns oder auch andere journalistische Medien, die über Jura berichten, bieten das an. Das finde ich eine gute Kombination, die juristische Ausbildung mit der journalistischen Praxis zu verbinden.
Das ist ein sehr schöner Aufruf gewesen. Meine letzte Frage ist, würden Sie nochmal Jura studieren?
Ich würde nochmal Jura studieren, ja. Das war für mich damals eine Blackbox. Aber ich habe zumindest und zum Glück gemerkt, es gibt große Teile davon, die mich interessieren. Also vor allem das öffentliche Recht und der Staatsaufbau und diese Dinge. Und da habe ich gemerkt, das ist eine gute Basis für mich und habe dann, da muss aber auch jeder sehr individuell denken, muss jeder für sich die Nische finden, die dann für sie oder ihn richtig ist. Und bei mir war das bei Jura gut so, weil ich dann auch in der Lokalzeitung in Freiburg irgendwann mal schnell gefragt wurde, was studierst du Jura? Geh doch morgen mal zu dem Gerichtsprozess da und schreib was für einen Lokalteil. Und das war für mich der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann das vielleicht sogar verbinden, dieses Studium mit meinem Wunsch, Journalist zu werden. Und mit vielen Hürden hat das dann irgendwie geklappt. Also insgesamt, wer Journalist werden will, so ein Fach zu haben, über das man berichten kann, das kann auch Medizin, Biologie oder Musik sein. Aber das hilft, das ist zumindest meine konkrete Erfahrung.
Das ist, glaube ich, absolut richtig. Und damit beenden wir unser Gespräch, was sehr, sehr kurzweilig war. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich war sehr gerne auch einmal vor Ort an so einem wichtigen Tag und bin gespannt, was die nächsten Wochen und Monate hergeben werden, sowohl politisch als auch rechtlich. Und bin sicher, dass zumindest ich Sie wiedersehen werde.
Ja, vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße aus Karlsruhe.
Tschüss. Das war Frank Bräutigam. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.